mit einer Delegation aus Deutschland im Nordirak eingereist und haben dort versucht, über den Grenzübergang Semelka nach Westkurdistan bzw. Nordsyrien zu reisen. Uns wurde gesagt, dass über diesen Grenzgang jetzt nicht möglich ist. Deswegen sind wir über Al-Yarubia nach Norden von Syrien eingereist und haben dort die Region besucht, vor allem in Stadt Derik, Tiraspol, Remelan und Kamischli. Wir haben gesehen, dass die Menschen dort ihre Sicherheit organisieren, militärisch und auch durch Sicherheitskräfte wie die Polizei, wie man hier kennt. Die Menschen organisieren sich, die versuchen alle Bereiche des Lebens zu organisieren, damit man diesen Übergangszeit überlebt.
Wie groß ist denn der Druck oder wie groß ist die Gefahr von Angriffen einerseits von Truppen des Assad-Regimes, andererseits von militärischen Kräften, die eher radikal islamischen militanten Gruppen zugeordnet werden müssen?
Uns haben die politischen Vertreter dort in Westkurdistan, man nennt das auf Kurdisch Rojava, haben uns erzählt, dass sie von allen Kreisen angegriffen werden, sowohl von Assad-Regime werden sie angegriffen. Auf der anderen Seite sind die Islamisten oder besser gesagt die Dschihadisten, die ständig Angriffe, Attentate, Bombenanschläge organisieren. Hat sich zum Beispiel in der Stadt Raqqa haben sich ganz viele Gruppen versammelt und hatten angegriffen. Es wird auch erwartet, dass jetzt in den kommenden Tagen nochmal eine Großoffensive gestartet wird. Es finden Bombenanschläge, Selbstmordattentate kommen hin und wieder, aber dafür hieß es, dass man militärisch dagegen sich wehrt. Man hat dort militärisch man nennt das JPG, das sind Selbstverteidigungskräfte, die greifen niemanden an, sondern wenn es irgendwie Angriffe kommen, versuchen sie, die Region und die Menschen dort zu verteidigen.
Sind das auch Kräfte, die ursprünglich Teil der großen Koalition gegen Assad waren, die aber, und das verstehe ich nun überhaupt nicht, bei den Syrien-Konferenzen, die zurzeit organisiert werden, überhaupt nicht mal eingeladen werden?
Also von Anfang her waren die Kurden gegen dieses Regime. Die Kurden haben am meisten unter dieses diktatorisches Regime gelitten. Nun, nach diesem Aufstand in Syrien hatten sich die Kurden klar gegen Assad-Regime eingeordnet, aber sie haben jetzt nicht extra so militärisch gegen das Regime gekämpft. Sie wollten damit nicht verursachen, dass die kurdische Region von diesem Stellvertreterkrieg beeinflusst werden. Sie haben das Regime sozusagen weggejagt, indem sie sich organisiert hatten. Die Organisierung fand halt auf allen Bereichen statt. Nun Genf-Konferenz 2, dort werden die Kurden bewusst nicht eingeladen, weil man möchte die Kurden dort gar nicht einbinden, man möchte das Thema Kurden oder Kurdenproblem gar nicht thematisieren.
Nur ich meine, das sind ja 15% der Gesamtbevölkerung, das kann man ja nicht ignorieren.
Sollte man nicht, aber man versucht mit allen Mitteln. Die neue Koalition oder die Opposition ist nicht anders, zum Thema Kurden, ist nicht anders als das Regime. Noch vor 2 Jahren hatte niemand hier in Deutschland oder in der Öffentlichkeit von Kurden in Syrien geredet.
Wir schon.
Nicht, genau, vielleicht nicht alle, aber die gängigen Medien hatten gar nicht einmal über die Kurden in Syrien berichtet. Und so haben sich die Kurden in den letzten 2 Jahren sich ganz stark organisiert und in den Vordergrund gesetzt, einen dritten Weg, also weder auf Seite von Assad noch auf der Seite der Opposition. Die haben einen dritten Weg organisiert, bei dem sie halt in ihren Regionen nicht nur die Kurden, die Araber, die Assyrer, die Armenier, Turkmenen, Tscherkesen, hatten sie eingebunden, mit denen sind sie in Kooperation in ihren Regionen und versuchen dort, soweit es möglich ist, den Krieg fernzuhalten.
Sie haben ja vor einem halben Jahr etwa, als wir schon mal gesprochen haben, auch berichtet von diesen basisdemokratischen Modellen, wo Räte von unten aus den ganz vielen verschiedenen Minderheiten gemeinsam jeweils für ihre Kommune arbeiten. Existieren die immer noch?
Die existieren und man hat das noch weiterentwickelt. Man redet sogar jetzt von einem Übergangsverwaltung, der demnächst gewählt werden sollte. Es werden Wahlen stattfinden in den nächsten 2-3 Monaten. Nach diesen Wahlen hätte man dann eine Übergangsregierung, wie man in allen demokratischen Ländern kennt. Man hat die Regionen, bei denen die Kurden leben, hat man auf 3 Kantonen aufgeteilt. Ein Kanton heißt Jizi, das ist der Hauptstadt Kamishli. Dann hat man Kobani und Afrin. Dort hat man die Kontrolle über diese Städte oder über diese Region.
Nun, wie sicher sind Sie denn, dass das auch so bleiben wird? Beziehungsweise wie sehr bekommt denn die dortigen kurdischen Kräfte auch Unterstützung von außen, die sie brauchen, um sich auf Dauer gegen Assad einerseits und Dschihadisten andererseits durchsetzen zu können?
Es ist leider so, dass die kurdische Selbstverwaltungsorganisation oder dass sie von außen ignoriert wird, dass sie gar nicht unterstützt wird. Wir haben gesehen, dass ein Embargo gegen die Region stattfindet. Wir haben gesehen, dass Mangel an Lebensmitteln, Medikamente stattfindet, obwohl halt die Grenzen von Türkei und Irak dafür, wenn sie die Toren aufmachen, dass man die Menschen dort versorgen könnte. Aber nicht nur ein solches Embargo, sondern überhaupt, dass man das Vorhaben dort gar nicht anerkennt oder dass man gar nicht darüber berichtet. Das ist der Versuch, vor allem über die Türkei versucht man das zu verhindern.
Könnte ja sein, dass die Türkei besonders große Angst davor hat, dass wenn dort starke autonome Gebiete der Kurden entstehen, das auch natürlich unterstützend wirkt für die Autonomiebestrebungen der Kurden im eigenen Land.
Genau, das ist der Grund, weshalb sich die Türkei eindeutig gegen das Vorhaben stellt und auf der anderen Seite die Dschihadisten unterstützt, sowohl finanziell und auch militärisch.
Ist das nachweisbar?
Das ist nachweisbar. Es gibt x verschiedene Belege, Beweise, Berichte, wo die Türkei eindeutig Waffen nach Syrien schickt.
Ist das?
Die sind in einer Lage, aber man weiß auch, dass sich Saudis und die Türkei nicht gern haben, weil jeder von denen möchte das Feld in Syrien.
Aber das Interessante ist ja, dass sie ganz offensichtlich beide die Dschihadisten unterstützen.
Ja, das ist eindeutig.
Und das nun wiederum als großer Verbündeter der USA in der Region. Ist doch eine einigermaßen spannende Versuchsanordnung.
Man möchte ja in Syrien, auch wenn es jetzt in Genf diskutiert wird, man möchte ja gar kein Konzept, es gibt kein Lösungskonzept, sondern man möchte man möchte vielleicht zu einem Waffenstillstand kommen, aber was wird aus Syrien? Was wird aus diesen ganzen Menschen, die gestorben sind? Dafür gibt es ja kein vernünftiges Konzept. Man möchte einfach Assad ersetzen, aber was wird danach für die ganzen Syrer? Und da denken die Kurden, dass es an einem Konzept fehlt und schlagen ganz offen ein Konzept vor, den sie im Norden von Syrien aufbauen und der könnte für gesamte Syrien weit hinaus für gesamte Nahost eine einmalige Chance sein, um überhaupt die ganzen Probleme zu lösen.
Ja, nun ist es so, dass es immer wieder auch Berichte gab, dass in den von ihnen kontrollierten Gebieten die Dschihadisten ziemlich scheußliche Massaker begangen hätten, insbesondere an religiösen Minderheiten, die sich geweigert haben, zu ihrem Glauben überzutreten. Haben Sie dafür vor Ort dort auch Bestätigung dieser Berichte gefunden?
Also uns wurde das bestätigt. Wir haben auch eindeutig Listen bekommen, wie viele Menschen dabei getötet sind, wie viele sie entführt. entführt haben, wie viele sie gefoltert haben und so weiter. Eine Liste, die man auch demnächst veröffentlichen wird. Es ist furchtbar, was die dort an die Menschheit machen. Auf der Seite der Kurden, die dort sterben, sind nicht nur Kurden, das sind nicht nur irgendwie Menschen, die sich für die Kurden einsetzen, sondern es ist die Zivilisation, die dort umgebracht wird.